Hallo und herzlich willkommen zu Folge 58 des Podcasts Berufsjugendlich.
Wir sind Jendrik Peters und Anna Grebe und wir berichten alle zwei Wochen über das, was jugendpolitisch in Deutschland los ist und wie man eine starke Verbündete oder ein starker Verbündeter für die Interessen von Kindern und Jugendlichen werden kann.
In unserer heutigen Folge haben wir euch wieder ein jugendpolitisches Update mitgebracht. Wir sprechen über die Debatte zum Umbau bei Demokratie leben. Wir haben Neuigkeiten zum Social-Media-Verbot dabei und arbeiten auf, was es mit dem, Achtung, Geltungsbereich von Paragraph 3 Absatz 2 im Wehrpflichtgesetz auf sich hat und warum hier das mit der querschnittlichen Jugendpolitik auch schon wieder mal nicht geklappt hat. Jendrik, was war denn dein Highlight der vergangenen 14 Tage?
Ja, in NRW waren Osterferien, genau in den vergangenen 14 Tagen. Das ist ja für mich als Gremienmensch in NRW immer eine gute Zeit, um mal ein bisschen weniger zu machen, weil einfach relativ wenig passiert. Ich bekomme auch wenig E-Mails, das heißt, ich habe die Zeit genutzt, bin natürlich mal wieder weggefahren, wohin auch sonst, wenn nicht nach Borkum. Aber so ein paar innerliche Themen gab es doch. Wir hängen ganz groß an dem Thema U27, wie können wir jünger werden, wie können junge Menschen auch weiterhin mehrheitlich bei uns bestimmen können, wie es läuft im Jugendverband. Und das ist gerade eigentlich eine spannende Sache und das wird auch in den nächsten Wochen bestimmt sein. Aber dazu kommen wir dann in der Schlusskurve. Wie war es denn bei dir?
Ich berichte jetzt mal nur gute Sachen. Mir ist dreimal hintereinander ein süßer Hefeteig gelungen. Das mag irgendwie nach einer Kleinigkeit klingen, aber ich war da bislang noch nicht so begabt und dass es gleich dreimal hintereinander klappt, so für einen Heidelbeer-Babka zu Ostern, phänomenal. Und den habe ich brav irgendwie an alle Freundinnen und Freunde irgendwie verteilt. Und ich habe sehr mitgefiebert mit der NASA-Mission zum Mond beziehungsweise in die Mondumlaufbahn. Und das hat auch emotional ganz viel mit mir gemacht und auch sehr, sehr viel Schönes. Einige von euch wissen, ich bin großer Star Trek-Fan und der Gedanke, dass wir nicht nur zum Mond reisen, sondern wirklich auch zu anderen Planeten, in andere Sternensysteme, andere Sonnensysteme. Das hat mich in diesen wilden Zeiten schon auch ein bisschen wehmütig gemacht, beziehungsweise auch motiviert, weiter irgendwie gut in die Zukunft zu gucken.
Ja, da muss ich noch mal kurz andocken. Ich habe die auch verfolgt und ich finde das immer so krass, wenn die dann sagen, wir sind schon ganz nah am Mond, so 4500 Kilometer entfernt. Also das sind ja Zahlen und Abstände, die sind ja Wahnsinn. Aber auch schön zu sehen, wie viele Menschen da mitgefiebert haben.
Und ich habe ein TikTok-Video gesehen, das fand ich total super, weil dann eine Person auf TikTok meinte, ey, Amerikaner, die Sachen hinkriegen, ohne Probleme, ohne jemandem weh zu tun, ohne einen Krieg anzufangen, wo ich dachte, ja, wie unangenehm, dass wir in solchen Zeiten leben, in denen wir so über eine Mission sprechen, die von den USA ausgeht, die dann tatsächlich auch gelungen ist und mit der Präsident vielleicht auch einfach nicht so viel zu tun hatte. Wer weiß. Jendrik, wie oft hast du dich in den vergangenen Jahren schon sagen gehört, dass es eher mehr Demokratieförderung brauche als weniger?
Ja, ich habe das schon oft gesagt, also gefühlt jede Woche, aber ich höre es auch von irgendwem jede Woche, wir brauchen davon mehr. Ob jetzt irgendwie im Austausch mit anderen, mit KollegInnen an der Stelle in Diskussionen oder auch beim Nachdenken für mich selbst, wo ich immer denke, ja, wir bräuchten eigentlich mehr von, kommt immer wieder hoch, mehr Möglichkeiten da auch Beteiligung dahin zu kommen, mehr Gelegenheiten, sich irgendwie einzubringen und mehr Support, vor allem für diejenigen, die solche Räume dann ja auch aufmachen, wo Demokratieförderung passiert. Aber es ist eigentlich, es gibt Wochen, da würde ich sagen, jeden Tag dreht sich irgendwie darum und dieser Spruch, wir brauchen mehr Demokratieförderung, wird ja dann auch oft als Lösung genommen, um Probleme zu lösen an der Stelle. Das ist ganz spannend.
Ja, also ich spreche auch inzwischen eher vom D-Wort, weil es so ein Sammelbegriff ist, unter dem ganz viel gepackt wird. Ja. D, Demokratie. Alle glauben zu wissen, was es bedeutet. Alles wird irgendwie drunter gepackt und dann eben doch nicht. Und ich würde auch sagen, ich höre mich das nicht mehr so häufig sagen, weil ich auch ein bisschen genervt bin von mir selbst. Also weil es so für mich so ein No-Brainer tatsächlich darstellt, dass mehr politische Bildung eher zu einer stabileren Demokratie führt als zu einer weniger stabilen Demokratie. Und insofern, also diese ganzen Debatten, die da rund um das D-Wort geführt werden, ich bin nicht demokratiemüde. Ich bin eine absolute Verfassungspatriotin. Aber ich habe wirklich Schwierigkeiten damit, wie vor allen Dingen zum jetzigen Zeitpunkt über das D-Wort, über Demokratie gesprochen wird.
Und spätestens seit der kleinen Anfrage der CDU-CSU-Bundestagsfraktion mit den berühmten 551 Fragen, wir haben hier auch darüber gesprochen, im Februar 25 ist klar, Zivilgesellschaftliche Organisationen, die sich eben für Demokratie einsetzen, werden nicht nur von der AfD kritisch beäugt oder sogar unter Generalverdacht gestellt, ja auch an vielen Stellen. Dann hat wenige Tage später die CDU die Bundestagswahlen gewonnen. Im Koalitionsvertrag von SPD und CDU, CSU stand dann die Unterstützung von Projekten zur demokratischen Teilhabe durch das Bundesprogramm Demokratie leben setzen wir fort. Wir werden eine unabhängige Überprüfung dieses Programms in Bezug auf Zielerreichung und Wirkung veranlassen. Auf Basis der Ergebnisse prüfen wir weitere Maßnahmen für rechtssichere, altersunabhängige Arbeit gegen Extremismus und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Wir stellen weiterhin die Verfassungstreue geförderter Projekte sicher. Das war ein Zitat. Aber was daraus jetzt folgt, das verärgert ziemlich viele zivilgesellschaftliche Akteure ziemlich massiv und sorgt für Kritik, denn 200 Innovationsprojekte wurden im Rahmen von Demokratie leben sowie die bundeszentralen Strukturen vorzeitig beendet. Betroffen sind die Amadeo-Antonio-Stiftung, der Bund, der BUND, der Verein Hate Aid, das Medienunternehmen Korrektiv, Zentralrat der Juden, aber auch viele Projekte, die auf kommunaler und eben regionaler Ebene aktiv sind. Angekündigt wird das als Umbau oder auch als Umstrukturierung an der Stelle, denn eine echte Kürzung ist es eben nur bedingt. Als Info, der Etat im Bundeshaushalt wird formal eben nur leicht verändert. Für 26 sind rund 186,5 Millionen Euro vorgesehen. Das sind 4,5 Millionen weniger als zuvor. Aber dieser Umbau hat ein ideologisches Fundament. Und genau das, was Teile der CDU, CSU und der AfD seit vielen Jahren an Demokratie leben, kritisieren. Und genau das macht es nun auch so komplex, über dieses Thema heute zu sprechen. Und wir versuchen das trotzdem, auch wenn wir einiges weglassen müssen. Wir sagen aber am Ende dieses Teils noch, wie wir mit euch dazu gerne im Gespräch bleiben wollen.
Wir möchten zu Beginn doch nochmal ganz kurz in Erinnerung rufen, was Demokratie leben für ein Programm ist und wo es herkommt. Weil ich würde sagen, dieser Begriff Demokratie leben hat jeder schon mal von uns auf einer Baumwolltasche gesehen, diesen Claim. Aber ich glaube, viele wissen gar nicht, worum es da eigentlich geht. Demokratie leben ist ein Förderprogramm des Bundesministeriums für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend, das bereits 2014 durch die damalige Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig ins Leben gerufen wurde. Sie ist jetzt Ministerpräsidentin in Mecklenburg-Vorpommern. Und Demokratie leben begann 2015 mit der ersten Förderphase. Im Übrigen auch das Jahr, in dem die Taten der NSU-Terroristen aufgedeckt wurden. Ziel von Demokratie leben ist den Förderrichtlinien folgend, ich zitiere, zur Stärkung der Demokratie und zu einem friedlichen, respektvollen Zusammenleben beizutragen, Teilhabe zu fördern, sowie die Arbeit gegen jede Form von Menschen- und Demokratiefeindlichkeit zu ermöglichen. Zitat Ende. Das gliedert sich dann auf, dieses Programm, in 5 verschiedene Programmbereiche. Damit zum einen die Entwicklung einer bundeszentralen Infrastruktur, die Landesdemokratiezentren für die kommunale Ebene, die sogenannten Partnerschaften für Demokratie, dann als 4. Säule die Innovationsprojekte und als 5. Säule die Extremismusprävention in Strafvollzug und Bewährungshilfe. Und dann, man sagt immer 5+1, denn es gibt auch noch den sogenannten Sonderbereich Evaluation, also Auswertung. Ganz wichtig ist, Demokratie leben richtet sich nicht exklusiv an Kinder und Jugendliche, sondern an alle Generationen. Oft liegt aber, das finde ich, haben diese Diskurse, es geht ja auch häufig um adultistische Diskurse, das haben diese Diskurse so an sich. Der Fokus liegt ganz häufig auf jungen Menschen. Kinder und Jugendliche sollen dies und sollen das. Naja, ihr kennt es. Und es ist trotzdem aber auch wichtig zu wissen, viele Projekte werden unterstützt, die sich an Staatsbedienstete richten. Also zum Beispiel Qualifizierungen für LehrerInnen, für Bedienstete der Polizei oder der Bundeswehr, sowie Menschen, die im Strafvollzug leben. Das habe ich gerade genannt, die 5. Säule. Und da muss man auch sagen, für die ist eigentlich weder das BMBF-SFJ zuständig, noch ein Demokratieprogramm als Projektförderung, sondern eigentlich eine grundständige staatliche Finanzierung über das Innenministerium. Und deshalb war Demokratie leben jetzt in den Koalitionsverhandlungen auch in der Debatte, ob dieses Programm vom Familienministerium hin zum Innenministerium zu Alexander Dobrindt wechseln sollte. Kann man finden, wie man will, bewerten wir hier an dieser Stelle erstmal nicht. 2014, als Manuela Schwesig mit dieser Idee um die Ecke kam für Demokratieleben, da gab es aus unserer Bubble, Jendrik, aus der Verbände-Bubble, so eine grundsätzliche Kritik an der Einrichtung des Programms. Und man muss trotzdem auch sagen, dass Demokratieleben sich von Förderphase zu Förderphase weiterentwickelt hat und unter der Ampelregierung sogar mit Beteiligung der Zivilgesellschaft. Da gab es so mehrere Hearings, an denen viele beteiligt waren. Und diese grundsätzliche Kritik, die richtet sich auf den starken Fokus auf Projektförderung, weil der geht nicht nur mit einem riesigen bürokratischen Aufwand einher. Ihr kennt das, ne? Man schreibt erstmal lange Anträge, dann kriegt man die Bewilligung, dann muss man erstmal anfangen, irgendwie dieses Projekt zu machen und am Schluss muss man auch nochmal richtig viel schreiben. Also hoher bürokratischer Aufwand als Kritik. Aber auch die Frage ganz grundsätzlich, ob die Förderung von hunderten kleinen Modellprojekten denn effektiver ist als die Unterstützung großer strukturell verankerter Akteure. Das kann man sich vorstellen. Das kam dann natürlich auch von den Tankern, Wohlfahrtsverbände, Jugendverbände, Sozialverbände, die wie viele übrigens auch unter der sogenannten Projektitis leiden. Also dass die Strukturförderungen nicht steigen, aber die Kosten steigen. Wir haben häufiger hier schon drüber gesprochen. Und man sich dann durch aufwendige Projektförderungsanträge so irgendwie noch Kleingeld irgendwie zusammensuchen muss. Ebenfalls Teil der Kritik war und ist, dass der Bund hier Strukturen außerhalb seines Zuständigkeitsbereiches fördert und dass Kinder- und Jugendhilfe und vor allem Jugendarbeit, das kennen wir gut, hier nur noch als Prävention verstanden wird, nicht aber als Wert an sich, wie ihn das SGB VIII vorsieht. Also, dass man immer nur sagt, man macht etwas damit junge Menschen keine Extremisten werden, damit junge Menschen dies, das, dafür wird dann Jugendarbeit gefördert. So ist es mit dem 8. Sozialgesetzbuch nicht gedacht. Aber es gab auch von Anfang an Kritik aus dem vornehmlich konservativen politischen Spektrum, nämlich dass der Fokus zu stark auf der Bekämpfung von Rechtsextremismus läge. Den gibt es von Beginn an, auch weil Manuela Schwesig damals, sie ist ja von der SPD, die sogenannte Extremismusklausel abschaffte, die 2026 jetzt wieder eingeführt wird. Damals mussten Träger schon auf dem Boden des Grundgesetzes stehen. Das ist auch soweit verständlich, ja, dass man eine Förderung bekommt, wenn man auf dem Boden des Grundgesetzes steht. Neu ist jetzt aber die Debatte über verschärfte Prüfungen, zusätzliche Nachweispflichten und mögliche politische Bewertung von Inhalten. Googelt da einfach mal das sogenannte Haber-Verfahren. Da wird's ein bisschen gruselig. Nichtsdestotrotz, finde ich, kann man sagen, dass seit Beginn des Programms etwa 1000 Projekte gefördert wurden. Das ist nicht wenig. Und vor allen Dingen 1000 Projekte, die sich für Demokratie und gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit einsetzen. Und das auf allen Ebenen. Das ist an sich schon mal ein großer Wert, trotz aller Kritik. Aber durch das Erstarken der AfD wurde dieser laue Gegenwind, sagen wir es mal so, gegen das Programm immer stärker und hat sich in den vergangenen Jahren zu einem Dauerbeschuss, auch um dieses martialische Wort zu verwenden, entwickelt und einer wirklich krassen Diffamierungskampagne, wo auch viele Medien, leider auch eigentlich gar nicht so rechte Medien mit aufspringen. Und diese Kampagnen richten sich vor Ort gegen die Menschen und Träger vor Ort bis auf Bundesebene. Und das sind eben Leute, die sich gegen die AfD aussprechen und dagegen engagieren. Und gucken wir da mal so ein bisschen auf das, was dazu im Parlament passiert. Allein 26 kleine Anfragen mit Demokratie-Leben-Bezug und über 100 indirekte Anfragen zu Programmen oder Projekten oder Trägern, die sich in diesem Umfeld aufhalten, allein auf Bundesebene und allein auf Landesebene nochmal 36. Das heißt, und durch die AfD. Also die AfD befeuert im Parlament durch ihr Recht, das ist ihr verfassungsgemäßes Recht. Sie dürfen kleine Anfragen stellen, das ist das Recht der Opposition. Aber wer die Bundestagsnachrichten bekommt, sieht, es ist wirklich jeden Tag irgendwas drin zum Thema Demokratieleben. Und so schwillt diese Kampagne immer weiter an. Und irgendwann sprangen eben auch Teile der CDU, muss man sagen, mit auf diese Kampagne auf. Und spätestens mit dem Wahlsieg der CDU-CSU in 2025 war irgendwie klar, Demokratieleben geht's jetzt an den Kragen. Und auch nachdem, du hast es gerade vorgelesen, im Koalitionsvertrag klang das irgendwie noch so sehr offen, aber wenn man Koalitionsverträge gut liest und gut versteht, dann stand da eigentlich drin, hier wird jetzt was passieren, wir werden euch aber noch nicht genau sagen, was.
Und jetzt geht's also um den Umbau, den wir eben schon angesprochen haben. Und konkret geht es ja in der Debatte zum einen um die Neuausschreibung der Sparte von diesen Innovationsprojekten und den Wegfall der bundeszentralen Strukturen, zum anderen aber auch um die Partnerschaften für Demokratie. Und warum sollen diese Programmbereiche jetzt umgebaut werden? Darüber hat Karin Prien in einem Interview mit der Taz am 25.03. gesprochen und dort ihre Umbaupläne begründet. Und das tut sie unter anderem damit, dass das, was sich nicht bewährt hat, eben nicht fortgesetzt wird. Sie begründet das auch damit, dass künftig mehr auf die stille Mitte der Gesellschaft, in Anführungszeichen, gezielt werden soll und dass man gleichzeitig mehr in die Breite kommen wolle, dahin, wo eben die Menschen auch sind. Auch damit, dass das Programm bislang nicht pluralistisch genug sei und zu sehr ins linksliberale Milieu hineinreiche, haben wir auch schon angedeutet, dass man sich mehr auf Internet konzentrieren wolle, denn da hielten sich die jungen Menschen auf und radikalisieren sich. Dass Vielfalt kein staatliches Förderziel sei, ist ja auch oft Überschriften von Artikeln gewesen, die das dann wieder zitiert haben. Und dass man mehr Kinder und Jugendliche über sogenannte leistungsstarke Strukturen wie, Zitat, den Jugendsport, die kulturelle Bildung, die Pfadfinder, Jugendfeuerwehren oder Landjugend erreichen könnte. Und die Regelstrukturen wie Schulen, Feuerwehren, Bibliotheken sollen gestärkt werden.
Ja, das waren jetzt 8 Punkte. Also wir haben diesen Taz-Artikel auf so 8 grundsätzlich Kritikpunkte runtergedampft. Und ganz ehrlich, wir könnten zu jedem dieser Punkte eine eigene Folge machen. Das ist jetzt nicht unser Ansinnen. Und wir könnten mindestens so viele noch um den ganzen Diskurs außenrum machen, weil wir haben jede Menge Fragen. Und wir erlauben uns jetzt hier in dem Podcast einfach mal diese Fragen so ganz journalistisch, so ganz neutral und objektiv zu stellen. Ich beginne mal damit, also das, was sich nicht bewährt hat, nicht fortgesetzt wird, fair enough. Völlig klar, darum sind es Projekte. Darum ist es keine Strukturförderung. Hier werden aber Projekte vorzeitig beendet, im laufenden Betrieb. Ich frage mich, woher weiß das Ministerium, dass diese Projekte und diese Strukturen sich nicht bewährt haben? Hat es denn die im Koalitionsvertrag angekündigte Evaluation bereits abgeschlossen? Kleiner Spoiler an dieser Stelle, naja, vielleicht eher ein Doppelspoiler. Evaluationen bereits abgeschlossener Förderphasen haben die Wirksamkeit und die Breitenwirkung sehr gut dargestellt. Erstens und zweitens, die laufende Evaluation, die läuft noch. Darum ist sie eine laufende Evaluation. Das heißt, liebes Ministerium, liebe Regierung, wenn ihr noch nicht fertig seid mit der Evaluation, wie könnt ihr bestimmen, dass etwas sich bewährt hat oder nicht? Und wenn Projekte vorzeitig beendet werden, dann heißt es auch, dass Menschen ihren Job verlieren. Gut ausgebildete Fachkräfte und ExpertInnen für Demokratiebildung. Und das überall, nicht nur da oben in Berlin, in den bundeszentralen Strukturen. Und das ist echt krass, weil das zum einen das unglaubliche Wissen, das damit verloren geht. Auch Materialien von Menschen, die also das ist Methoden, Expertise, auch Fachberatungsmöglichkeiten. Das geht verloren und zum anderen werden Menschen arbeitslos, die sich für wenig Geld auf befristete Verträge eingelassen haben, um wirklich etwas für die Gesellschaft zu tun. Das macht niemand, arbeitet bei Demokratie leben, um reich zu werden. Machen wir uns mal nichts vor. Ich frage mich, dankt die Regierung diesen Menschen jetzt so für ihren Einsatz und ihre Expertise und denkt die Regierung, dass diese Fachkräfte nun so ein paar Monate von ihrem Ersparten leben, bis sie in anderen neuen Projekten aus den neuen Förderrichtlinien unterkommen? Und hat sich, kurze volkswirtschaftliche und betriebswirtschaftliche Frage gleichermaßen, hat sich mal jemand angesehen, was es kostet, Projekte jetzt einfach abzuwickeln und dann neu aufzubauen? Ich glaube nicht.
Aus der Mitte für die Mitte hat sie ja auch in dem Interview angedeutet. Wir haben das auch schon kritisch in unserer Analyse vom Arbeitsprogramm des BMB FSFJ hinterfragt. Das ist Folge 53, wenn ihr das nochmal nachhören wollt. Und wir fragen uns, wer soll denn eigentlich diese Mitte sein? Welche Menschen werden da von der Politik als in der Mitte stehend imaginiert und welche Träger sind das denn? Und wer wird hier an die Ränder gestellt? Das ist ja auch eine spannende Frage. Dazu passt dahin kommen, wo die Menschen eigentlich sind. Wo sind denn diese Projekte, die jetzt nicht mehr gefördert werden? Sind die nicht bei den Menschen? Sind die ganz woanders? Oder sind die nicht bei den richtigen Menschen? Und wenn diejenigen, die sich gerade engagieren, nicht die richtigen sind, Wie sollen sich denn die mit solchen Aussagen fühlen, wenn ihr Einsatz, und der ist sehr viel ehrenamtlich, by the way, muss man einfach sagen an dieser Stelle, als nicht richtig markiert wird?
Ja, das ist einfach, ich finde das so krass, wie da Leute vor den Kopf gestoßen werden. Also wir stellen hier nur Fragen, aber so persönliche Einschätzung ist, ich glaube, dass ich wäre da persönlich mindestens geknickt, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ja. Konzentration auf das Internet. Schön und gut, ja klar, da sind junge Menschen, aber junge Menschen brauchen Beziehungen im analogen Raum. Das sehen wir in allen Jugendstudien gerade. Sie brauchen Erwachsene außerhalb der Familie, die sie so akzeptieren, wie sie sind, die ihre Fragen, ihre Ängste, ihre Zweifel ernst nehmen. Diese ganze Social-Media-Verbotsdebatte, die zeigt derzeit doch exzellent, dass neben der Regulierung von Plattformen und Medienbildungsangeboten Kinder und Jugendliche eher mehr Beziehungsangebote benötigen, mehr Räume, in denen sie erwünscht sind und dass dort, wo sie leben, also wo sie wirklich leben, also klar, man hält sich auch, ich halte mich auch viel im Netz auf, aber man lebt eben doch immer noch in einer kohlenstofflichen Welt. Da braucht es Beziehungsangebote, nicht nur im Netz. Man kann das nicht alles ins Netz verlagern. Wie stellt man sich im Ministerium vor, wie politische Bildung im Netz funktionieren soll, wenn wir doch wissen, dass es eigentlich in Zeichen von den vielen Krisen und Mental Health, dies, das, eigentlich um was ganz anderes geht.
Und wenn das Programm nicht pluralistisch genug sei, müsste da nicht eigentlich jetzt auch ganz besonders der organisierte Sport in Deutschland schwer beleidigt sein, weil der ja in der Regel nicht unter dem Verdacht steht, linksradikal zu sein. Eigentlich im Gegenteil, der wird ja von Prien immer wieder als Mitte angeführt, aber Stand jetzt stehen auch Projekte auf der Kippe, in denen Sportvereine und ihre Verbände aktiv sind und sich dort ja auch einsetzen für den lokalen Zusammenhalt und Toleranz und Vielfalt. Und man kann sich ja fragen, ist dieses nicht pluralistisch genug in Bezug auf die Träger eventuell ein vorgeschobenes Argument, um nicht direkt sagen zu müssen, dass man bestimmte Themenbereiche nicht mehr fördern will? Kann man sich ja fragen.
Heißer Podcast-Tipp an dieser Stelle, die neueste Folge von Tauziehen von Nico und Nina vom Deutschen Olympischen Sportbund ist zu diesem Thema und die stellen auch genau diese Frage. Also den Sport als linksradikal zu bezeichnen, also da muss tatsächlich noch viel passieren. Mehr Kinder und Jugendliche über bestehende Strukturen zu erreichen. Grundsätzlich natürlich eine gute Idee. Ich zitiere jetzt hier nochmal aus dem Taz-Interview mit Karin Prien. Wir fördern bereits viele Demokratieprojekte in Schulen und Vereinen. Und dort höre ich in vielen Gesprächen, wir könnten deutlich mehr machen. Ich glaube, dass wir über diese leistungsstarken Strukturen, etwa den Jugendsport, da ist er wieder, die kulturelle Bildung, die Pfadfinder, Jugendfeuerwehren oder Landjugend, viel mehr Kinder und Jugendliche erreichen können als bisher. Zitat Ende. Und hier wird es jetzt nun sehr, sehr jugendpolitisch und auch ein bisschen wackelig für Jugendverbände, denn Prien argumentiert hier im Sinne der Kritik der Jugendverbandsarbeit schon damals 2014 bei der Einrichtung des Programms. Also wir brauchen eher mehr Strukturförderung als Projektförderung. Aber, und dazu habe ich ja auch einen längeren Post auf Instagram gemacht, die Strukturförderung vor Ort, die läuft gar nicht über den Bund, sondern über die Kommunen. Ne, die ewige SGB-8-Ultras-Fans-Frage nach Paragraph 11 und 12. Wie genau stellt sich Prien das denn vor? Will sie den Kommunen denn auch noch diese pflichtige Aufgabe wegnehmen, für die wir alle immer wieder kämpfen in Jugendhilfeausschüssen? Oder will sie sich an dieser Stelle über den Föderalismus hinwegsetzen? Und treiben, das finde ich am krassesten eigentlich, treiben solche Aussagen nicht auch einen Keil zwischen verbandlich organisierte junge Menschen und nicht verbandlich organisierte Menschen? Darauf dürfen wir uns überhaupt nicht einlassen, uns an dieser Stelle spalten zu lassen. Die Verbände müssen sich eingestehen, dass mehr Geld allein die Probleme nicht lösen wird. Es gibt weniger Menschen, die ehrenamtlich Leitungsaufgaben übernehmen. Es gibt Menschen, junge Menschen haben immer weniger Zeit. Das ist ja praktisch die Baseline dieses Podcasts, wie sich Jugend verändert. Und immer mehr junge Menschen haben eine hohe psychische Belastung. Auch da eine Baseline in diesem Podcast. Wie soll das denn nachher alles funktionieren? Nicht nur verfassungsrechtlich. Da kommt mein JuristInnenhut an der Stelle. Das ist schon wirklich ganz schön abwegig. Aber also natürlich kann man jetzt sagen, als Pfadis oder als Sport oder als katholisch-evangelische, ja super, ganz toll, uns findet sie super. Das stimmt ja auch nicht. Das ist ja auch nicht richtig. Auch die KLP-geförderten Verbände werden gerade ganz schön angegriffen. Auf diese Spalterei dürfen wir uns gar nicht einlassen.
Jetzt wird ja auch der Rotstift angesetzt bei HateAid als Organisation, ausgerechnet da und damit ja auch auf den Zug der AfD aufgesprungen. Die beiden HateAid-Geschäftsführerinnen Josephine Ballon und Annalena von Hohenberg haben seit Ende 2025 ein Einreiseverbot in die USA, weil ihr Einsatz gegen digitale Gewalt sie eben zu, in Anführungszeichen, radikalen Aktivistinnen mache. Und sie stehen nicht zuletzt auch an der Seite vieler Personen öffentlichen Lebens, aktuell zum Beispiel Colleen Fernandes, die sich gegen Hass und Gewalt im Internet einsetzen und damit auch rechtlich gegen Plattformen wie Meta vorgehen. Und kann die Beendigung von Förderung für HateAid über Demokratie leben vielleicht auch als Geste Richtung Donald Trump gedeutet werden?
Wir stellen hier nur Fragen. Das Ministerium sagt, dass die Organisationen, deren Förderung nun vorzeitig beendet wird, die können sich ja dann in Zukunft nochmal bewerben. Da gibt es ja dann jetzt neue Förderrichtlinien und dann sollen sie es einfach nochmal versuchen. Man muss sich ehrlich fragen, inwiefern sich dahinter auch eventuell eine versteckte Drohgebärde verbirgt. Denn welche Organisation traut sich denn dann, Kritik an der Regierung, an dem aktuellen Vorgehen zu üben, wenn sie gleichzeitig darauf hoffen muss, dass ihre Projekte staatlich gefördert werden? Thema 551 Fragen. Warum sind einige Verbände gerade so leise bzw. vorsichtig mit ihrer öffentlichen Kritik? Ich kann das gut nachvollziehen. Ich habe auch gut reden. Ich bin selbstständig. Ja, also das ist, muss man hier auch zur Transparenz sagen. Wer zu einer Organisation gehört, muss einfach gerade auch aufpassen. Und also über Demokratie, über das D-Wort müssen wir dann gar nicht mehr sprechen. Und jetzt nur kurz erwähnt, aber etwas, was mir persönlich sehr am Herzen liegt und mich total umtreibt in Bezug auf die Partnerschaften für Demokratie, die ja besonders in strukturschwachen Regionen und da übrigens nochmal ganz besonders in Ostdeutschland die einzige Möglichkeit sind, bürgerschaftliches Engagement zu fördern, Menschen zu vernetzen und überhaupt wieder Leben in Kommunen im ländlichen Raum zu bringen. Hat das Ministerium schon mal darüber nachgedacht, dass Zivilgesellschaft dort schon so prekär aufgestellt ist und im Osten von der AfD nicht nur mit blödem Gelaber zermürbt wird, sondern auch mit tätlicher und täglicher Gewalt konfrontiert wird, dass mit dem Ende dieser staatlichen Förderung dort alles zusammenbricht und eben kein anderer Akteur um die Ecke kommt, um diesen Job zu übernehmen. Wir sind hier nicht im Westen. Sorry, dass ich das sagen muss. Wir reden nicht davon, dass da in einer Kommune eine evangelische Kirche, eine katholische Kirche, eine Feuerwehr, ein Pfarrer, das ist da so nicht. Also für mich ist das so krass. Sabine Rennefanz hat dazu auch einen tollen Artikel auf Spiegel Online geschrieben. Das ist so eine Westperspektive auf Demokratieförderung, dass mir als Wessi, Entschuldigung, da wirklich die Spucke wegbleibt. Und dazu kommt noch diese Romantisierung von zivilgesellschaftlichem Engagement im ländlichen Raum. Das ist auch was, na, es wird so romantisiert, was da auf kommunaler Ebene und wie toll und wie toll. Ja, ja, das ist alles ganz toll. An einigen Orten. Und da muss man auch auf NRW gucken, Jendrik. Ist nicht so, dass das auch überall in NRW flächendeckend noch so gegeben ist. Das romantisiert eine Idee. Das ist totaler Quatsch. Verzeihung.
Ganz, ganz viele Fragen über Fragen und wir haben ja einfach nur Fragen gestellt an dieser
nur
Stelle.
Nur Fragen hier, nur Fragen.
Nur Fragen. Und wir haben aber noch nicht mal die grundsätzliche Frage angefasst, wie denn jetzt mehr Demokratiebildung ohne Förderung überhaupt funktionieren soll. Aber wir wollen gerne mit euch gemeinsam diese und noch viel mehr Fragen beantworten und das in einer eigenen Folge nur zu Demokratie leben. Wir haben schon mehrfach gesagt hier, das ist es wirklich wert, das mal als eigene Folge zu machen, auch wenn wir noch ganz viel mehr dazu machen könnten. Und wir haben jetzt einen Aufruf an euch. Wenn ihr in einem geförderten Demokratie-Leben-Projekt arbeitet oder auch engagiert seid oder diesmal wart, wenn ihr für einen bundeszentralen Träger oder Verband arbeitet, der mit Demokratie-Leben zu tun hat, wenn ihr in einer Partnerschaft für Demokratie aktiv seid oder wart, wenn ihr von diesem Umbau betroffen seid, dann schreibt uns eine Mail an berufsjugendlichpodcast@gmail.com, steht auch nochmal in den Shownotes, oder eine DM auf Instagram oder wo auch immer ihr mit uns gerade Kontakt habt, denn wir brauchen für eine gut recherchierte Folge auch euch und eure Expertise für sogenannte Hintergrundgespräche. Was heißt das? Wir telefonieren oder zoomen mit euch, sprechen mit euch über eure Erfahrungen, aber nennen eure Namen oder Organisationen im Podcast eben nicht und sprechen so darüber, dass nicht deutlich wird, um wen es konkret geht. Wir wissen, wie schwierig es gerade ist, öffentlich Kritik zu äußern. Anna, du hast ja gerade auch nochmal gesagt, und gleichzeitig darauf zu hoffen, bei der nächsten Bewerbungsrunde auf Demokratie leben dann doch irgendwie berücksichtigt zu werden, Aber meldet euch bitte bei uns. Wir wollen nicht nur analysieren, sondern wir wollen auch Lösungen finden. Und das nicht nur aus der Mitte für die Mitte, sondern für alle, die noch lange in einer Demokratie leben wollen.
Jendrik, für euch ProtestantInnen ist Karfreitag der höchste Feiertag des Kirchenjahres. Aber ehrlich gesagt, ich wollte den diesjährigen Karfreitag einfach nur mit meinem besten Freund auf dem Sofa verbringen, mit ein paar Folgen Star Trek, Strange New World, tolle, tolle Serie. Und dann kam uns die Bundeswehr dazwischen, beziehungsweise ein Artikel in der Frankfurter Rundschau über ein Detail aus dem geänderten Wehrpflichtgesetz. Die Frankfurter Rundschau hat sich nämlich dieses Gesetz mal genauer angeschaut. Wir reden hier jetzt nicht vom Wehrdienstmodernisierungsgesetz, ne, sondern das sind so mehrere Gesetze, die miteinander zu tun haben. Die Frankfurter Rundschau hat sich das genauer angeguckt und hat da mal zwei überarbeitete Paragraphen miteinander in Kontakt gebracht, nämlich Paragraph 2 Absatz 3 und Paragraph 3 Absatz 2 Wehrpflichtgesetz. Paragraph 3 regelt eine Genehmigungspflicht von Auslandsaufenthalten von Wehrpflichtigen zwischen 17 und 45 bei einer Aufenthaltsdauer von mehr als 3 Monaten. Und dann guckt man zurück. Paragraph 2 regelt den Geltungsbereich, also wann das sozusagen gilt. Und Paragraph 3 regelt Inhalt und Dauer der Wehrpflicht. Und wenn man diese beiden Paragraphen miteinander verbindet, dann lässt sich ableiten, dass eben nicht nur im sogenannten Spannungs- und Verteidigungsfall diese Regelung gültig ist, sondern dass grundsätzlich bei einem Aufenthalt im Ausland von länger als 90 Tagen, da muss eine Abmeldung beim Bundeswehr-Karrierezentrum erfolgen. Fanden wir total krass, weil wir dachten so, die Wehrpflicht ist doch derzeit ausgesetzt. Ja, und es ist so, die Wehrpflicht ist ausgesetzt, aber am 1.1. ist das Wehrdienstmodernisierungsgesetz in Kraft getreten, das den freiwilligen Wehrdienst und die neue Wehrerfassung mit Fragebögen regelt. Wir erinnern hier an die Folgen 49 und 50 von Berufsjugendlich dazu, da haben wir sehr ausführlich drüber gesprochen. Und Nils und ich haben dann auf dem Sofa sitzen, statt weiter Star Trek zu schauen, den Artikel gelesen und wir waren fassungslos, ehrlich gesagt. Dann hat denn keiner genau hingeschaut, was das für Männer und ja, erstmal egal welchen Alters, aber ganz besonders für junge Männer bedeuten würde, die zum Beispiel für einen Urlaub, ein Auslandssemester, einen Freiwilligendienst, ein Erasmus-Semester oder einen Familienbesuch im Ausland sich länger als 90 Tage außerhalb Deutschlands aufhalten wollen. Hat denn niemand drüber nachgedacht, dass man mal dazu informieren muss, sodass man sich potenziell strafbar machen könnte, wenn man sich nicht ordnungsgemäß abmeldet? Also ich glaube, das wäre vorher schon eine Schlagzeile wert gewesen.
Eine Anfrage der Frankfurter Rundschau beim Verteidigungsministerium für den genannten Artikel zeigte dann auch genau das Problem. Es gab bis dahin keine klare, niedrigschwellige Kommunikation, sondern im Gegenteil. Die Sprecherin des Ministeriums hat zunächst bestätigt, dass das alles so seine Richtigkeit hat und mit der Abmeldepflicht, weil es ja auch um die Wehrerfassung ginge. Was es nicht gab, es gab keine breite Information, keine automatischen Hinweise, keine transparente Erklärung für junge Menschen, die planen, länger ins Ausland zu gehen. Stattdessen existiert eine Regelung im Gesetz und wer sie nicht kennt, verstößt ja auch potenziell dagegen. Wer hätte da sonst auch dran gedacht? Und dann habt ihr ja einen Post dazu auf Instagram abgesetzt und plötzlich ging das Thema irgendwie durch die Decke. Das ganze Internet hat darüber diskutiert, die Aufregung war groß und am Dienstag nach dem Osterurlaub der Kommunikationsabteilung, scheint irgendwie so, meldete sich dann das Bundesverteidigungsministerium zu Wort und postete auf Instagram, was ja auch nicht so oft passiert, dass noch diese Woche eine Ausnahme von der Genehmigungspflicht in Form einer Verwaltungsvorschrift erlassen wird und sich deshalb niemand irgendwo abmelden müsse. Also man hat mit den Gesetzesänderungen für den Fall der Fälle vorgesorgt, also wenn Spannungs- oder Verteidigungsfall eintritt und die Bundesregierung hat dann am Mittwoch noch nachgezogen auf Instagram und wiederholte die Aussage vom Verteidigungsministerium, aber der Schaden ist da und alles, weil etwas nicht vernünftig kommuniziert wurde. Und das ist wieder jugendpolitisch relevant und kann nicht mit 1 bis 2 Instagram-Posts wieder gut gemacht werden. Wir haben es ja auch mitbekommen bei anderen Themen. Nicht nur wurde im vergangenen Jahr nicht mit jungen Menschen darüber gesprochen, wie sie irgendwie zu einem neuen Wehrdienst stehen. Nicht nur wurde ein Gesetz über ihre Köpfe hinweg gemacht, sondern sie müssen über die Medien erfahren, dass sie sich in diesen ganzen Gesetzesänderungen Details verstecken, die erst Monate später deutlich werden. und bis dahin konkrete administrative Schritte mit sehr weitreichenden Folgen für das Leben von Wehrpflichtigen kaum diskutiert werden. Und wer über eine mögliche Wiedereinführung spricht, muss auch über die stillen Auswirkungen sprechen. Das sind Meldepflichten, Datenabgleiche, Bürokratie und Einschränkungen der Bewegungsfreiheit, was es ja de facto ist. Und worüber man dann auch sprechen muss, den konkreten Spannungs- und Verteidigungsfall, der nicht nur nicht unwahrscheinlich ist angesichts der vielen Kriege und Krisen, und was dann den Wehrpflichtigen blüht, die sich im Ausland befinden.
Ja, genau. Und der Kern meiner ersten Kritik, auch in meinem Instagram-Post, war daher weniger die Existenz einer Meldepflicht selbst. Also die gab's sozusagen auch schon immer, sondern die Art, wie diese Kommunikation entsteht, wie diese Info entsteht und wie sie dann kommuniziert wird, ohne breite Debatte, ohne transparente Information und ohne Beteiligung derjenigen, die es betrifft. Jugendpolitik bedeutet ja eigentlich, junge Menschen in Entscheidungen einzubeziehen, die ihre Lebensplanung beeinflussen. Aber ich würde das Thema schon auch gerne noch ein bisschen weiterspinnen wollen. Wenn eine Meldepflicht wieder eingesetzt werden würde, von welchen Strafen reden wir denn da? Ich habe nämlich sofort auch ich habe ganz viele Direct-Messages gekriegt, nachdem ich den Post abgesetzt habe. Das ist mein erfolgreichster Instagram-Post ausgerechnet zum Thema Bundeswehr, ne? Ausgerechnet. Ich habe direkt Nachrichten mit so juristischen Fragen bekommen. Und meinte jemand, ja, bin ich dann irgendwie fahnenflüchtig? Ich dachte so, also nein, aber wir müssen das schon mal weiterspinnen. Über was für Strafen reden wir denn da? Sind es Geldstrafen, die diejenigen bezahlen müssen, die im Verteidigungsfall in ihrem Gap hier in Australien bleiben oder ihre Backpacker-Tour durch Mittelamerika verlängern, um nicht eingezogen zu werden? Oder würden sie automatisch eingezogen werden, sobald sie zurück in Deutschland sind, also am Flughafen ankommen, durch den Zoll gehen und dann sind da die Feldjäger? Und was wäre, wenn der Staat die Daten all jener hätte, die sich gerade im Ausland aufhalten? Und zwar nicht nur, dass sie sich im Ausland aufhalten, sondern wo genau sie sich aufhalten, weil wir auch darüber reden müssen, dass Menschen ja nicht nur an einen Ort fliegen, sondern sich ja auch bewegen unter Umständen. Mir ist auch schon klar, dass das im Falle eines NATO-Bündnisfalls oder eines direkten Angriffs auf Deutschland eventuell ein nachrangiges Problem wäre. Aber es geht mir hier wirklich um was anderes. Es geht mir um den massiven Vertrauensverlust vieler Menschen aller Altersstufen, aber ganz besonders der jungen Generation in den Staat und seine Institutionen. Politik macht Gesetze und wundert sich dann, dass jemand genauer nachschaut, was sie bedeuten. Und uns ist es ja auch durchgerutscht. Also wir haben da ja auch auf diese Verbindung zwischen den beiden Gesetzen gar nicht geguckt. Und ich finde es schon auch krass. Also man findet Ungereimtheiten. Die Frankfurter Rundschau macht mit einem Artikel an Karfreitag, das haben die sich wahrscheinlich auch nicht erträumt, machen an Karfreitag darauf aufmerksam, dass es da Ungereimtheiten gibt und spricht dann darüber. Und dann, ich glaube, ich habe einen der ersten Posts dazu abgesetzt. Wie gesagt, leider ging Star Trek drauf dafür, da war ich sehr traurig, aber ich glaube, it was worth it. Plötzlich sprachen alle über dieses Gesetz und dann regt sich auch noch das Verteidigungsministerium darüber auf. Und die Regierung und viele Politiker regen sich, also konservatives Spektrum, regen sich darüber auf, dass da Leute Gesetze lesen. Also es kann doch überhaupt nicht sein. Und es bildet auch die dann von mir sehr schnell geschlossene Kommentarsektion auf Instagram und auf TikTok ab. Die einen sind schockiert, die anderen sind enttäuscht. Wieder andere beschimpfen die Regierung, machen Friedrich Merz persönlich dafür verantwortlich. Und so weit würde ich jetzt wirklich nicht gehen wollen. Dann sind da die, die wirklich Angst haben. Die sich fragen, ob das auf sie selbst, ihre Söhne oder auf ihre Brüder zutrifft. Und dann waren da auch richtig viele, die sich richtig darüber aufgeregt haben, dass ich diese ganzen Fragen gestellt habe. Denn es sei ja alles ein alter Hut und würde ja sowieso nicht gelten und ich solle mal aufhören, so eine Panikmache zu befeuern und so weiter und mal lernen, Gesetze zu lesen. Ja, Hans-Jürgen, also ganz ehrlich, an Karfreitag mache ich auch gerne andere Sachen, als auf dem Sofa zu sitzen und irgendwie das Wehrpflichtgesetz zu lesen. Ja, und dann waren da natürlich auch noch die üblichen Beschimpfungen und Diffamierungen, weil ich als Frau gelesen werde und als Sozialarbeiterin oder als Person, die im sozialen Bereich tätig ist. Und Menschen wie ich, Hendrik, haben ja sowieso überhaupt gar keine Ahnung. Und nee. Gedient habe ich auch nicht. Kommt noch dazu, ich habe nicht mal gedient.
Was fällt dir eigentlich ein?
Sowas was fällt mir ein?
Ja, als ich es gelesen habe, war die Kommentarspalte schon zu. Das, ja. Ich weiß nicht, ob ich dankbar bin oder so ein bisschen schade. Es ist so eine Mischung von beiden.
Selbstschutz ist wichtig.
Ja, wenn über die Zukunft der Wehrpflicht gesprochen wird, dann geht es für mich auch nicht nur um Grundsatzfragen wie Gerechtigkeit oder Gleichstellung oder gesellschaftlichen Dienst. Es geht ja am Ende auch um konkrete Auswirkungen auf Dinge wie Mobilität, Selbstbestimmung, Planungssicherheit. So, und wer junge Menschen ernsthaft einbilden, ist auch ein
ja, das auch. Wer sich junge Menschen einbildet, das ist demografisch richtig.
Das lassen wir drin, das wird nicht geschnitten. Also wer junge Menschen ernsthaft einbinden möchte, muss diese praktischen Konsequenzen einfach offenlegen und nicht dann, wenn sie im Gesetz stehen, sondern vorher. Die eigentliche Frage lautet deshalb eher, wie viel Kontrolle über Lebensentscheidungen junger Menschen ist eigentlich politisch gewollt und wie transparent wird darüber gesprochen? Denn eine Wehrpflichtdebatte, die nur über Dienstmodelle spricht, aber administrative Eingriffe in den Alltag ausblendet, bleibt unvollständig. Aber ja, liebe Männer, bis 45, wir sehen euch und eure Lebensplanungen, aber wir sind nun mal ein jugendpolitischer Podcast.
Und genau dazu würde ich gerne noch einen abschließenden Gedanken teilen. Das klingt jetzt ein bisschen zugespitzt. Ich bezweifle stark, dass eine Reaktion des Bundesverteidigungsministeriums so schnell gekommen wäre mit der Ansage, nein, nein, niemand muss sich irgendwo melden. Wir machen praktisch heute noch eine Verwaltungsvorschrift dazu. Das wäre nicht gekommen, wenn nur junge Männer von dieser Meldepflicht betroffen gewesen wären. Da wäre das nicht so schnell passiert. Weil aber auch junge Männer mitten im Leben, was auch immer das heißen mag, denn also alle Menschen stehen hoffentlich mitten im Leben und nicht außerhalb des Lebens, weil alle Männer betroffen gewesen wären und alle Männer, wahrscheinlich auch ältere Männer, die wären dann eben sozusagen, die sind eine demografisch relevantere Gruppe einfach als junge Menschen. Deshalb hat das so schnell funktioniert, denn die können ganz anders Druck ausüben über Wählerstimmen, über, das sind ja auch wichtige Fachkräfte, die, wie gesagt, alle schon mitten im Leben stehen. Also das wäre was anderes gewesen, wenn das nur diese neuen Kohorten mit 17, 18, 19 gewesen wären. Aber weil es alle Männer waren, hat das Ministerium gesagt, da machen wir sofort was, das ändern wir, niemand muss hier irgendwas machen. Und hier zeigt sich dann eben doch, dass es um Adultismus geht. Ich unterstelle hier keine Böswilligkeiten, sondern will darauf aufmerksam machen, dass die Diskriminierung junger Menschen schon gar nicht als Diskriminierung erkannt wird, sondern politisch grundsätzlich über sie verfügt oder einfach über sie hinweggegangen wird. Und das wird sich definitiv rächen.
Kurz vor Ostern hat Bundesjugendministerin Karin Prien in einem Interview mit dem Table Today Podcast davon berichtet, dass die von ihr erst im vergangenen Jahr eingesetzte Expertinnenkommission Kinder- und Jugendschutz in der digitalen Welt nicht erst im September ihre Ergebnisse vorstellen wird, sondern schon im Laufe des Aprils. Grund dafür sei, dass die politische Debatte schneller vorangeschritten sei, als es erwartet wurde und der Handlungsdruck nun besonders hoch sei. Und wir haben ja erst kürzlich eine ganze Podcast-Folge zu diesem Thema gemacht. Übrigens eine der erfolgreichsten, die am meisten gehört wurde, muss man auch einfach sagen. Wollen euch jetzt auch nochmal ein kleines Update dazu geben. Hört auch gerne nochmal in die Folge rein. Am 18. März, also vor ungefähr 3 Wochen, hat die Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der linken Fraktion im Bundestag reagiert, in der unter anderem Heidi Reicheneck danach gefragt hatte, wie die Beteiligung an der Arbeit der Kommission organisiert sei, wer alles bei den Hearings der Kommission eingeladen werde, wie die Ministerin zu der Einschätzung käme, dass Altersgrenzen auf Social-Media-Plattformen aus wissenschaftlicher Sicht als wirksam für den Jugendschutz angesehen werden könnten. Und inwiefern die Kommission denn wirklich ergebnisoffen arbeiten könne, wenn bereits Teile der Regierung ein Verbot fordern?
Die Antworten der Bundesregierung bewegen sich, ganz kurz gesagt, zwischen das wissen wir nicht, das diskutieren wir gerade, das ist geheim oder das prüfen wir noch. Es lohnt sich wirklich sehr, diese kleine Anfrage anzuschauen. Die Kommission arbeitet mit Hochdruck. Das weiß ich, kann aber auch nicht zaubern. Auch deren Tag hat nur 24 Stunden. Und nein, auch aus der Einführung der Altersgrenze in Australien kann man noch keine belastbaren Erkenntnisse ableiten. Das ist keine Wissenschaft. Das Verbot wurde erst im Dezember eingeführt in Australien. Und by the way, die Kommission ist, sagt die Bundesregierung, unabhängig und sie arbeitet übrigens ehrenamtlich. Die Mitglieder haben alle andere Jobs. Sie sind ProfessorInnen, ForscherInnen, KlinikdirektorInnen. Die haben wirklich eigentlich sowieso schon mehr als eine 40-Stunden-Woche. Aber die Kommission muss jetzt aufgrund des politischen Drucks und der öffentlichen, auch populistischen Debatte noch schneller arbeiten als geplant, worunter nicht nur ihr Terminkalender leidet, sondern natürlich auch die Qualität der Kommissionsarbeit an sich. Denn die soll ja nachher auf den ausdrücklichen Wunsch von Ministerin Prien abgestimmten Bericht abgeben, der evidenzbasierte Handlungsempfehlungen enthält. Und das mit der Evidenz, das machen wir schon länger in der Wissenschaft. Also, und das dauert auch einfach ein bisschen länger. Wir fragen uns, auch angesichts der rechtlichen Möglichkeiten, wie sie Stefan Dreyer in Folge 55 unseres Podcasts skizziert hat, was werden diese Schnellschüsse denn bringen? Besseren Jugendmedienschutz, den junge Menschen ja selbst wollen? Und ich muss es offen zugeben, ich bin einigermaßen irritiert darüber, dass so eine ehrenamtliche Kommission sozusagen dann, dass dem so vorgegriffen wird politisch und dass die so, ja, also auch unter Druck gesetzt werden. Da macht man mal was sozusagen auch für den Staat. Das ist ja auch wichtig, ja. Also das ist auch eine Ehre natürlich, in so einer Kommission zu sein. Aber die werden dafür ja nicht freigestellt von ihrer Arbeit. Und also keiner von denen hat wahrscheinlich sowieso eine kurze Woche. Ja, und lass uns auch drüber reden, apropos junge Menschen und Beteiligung. Danach fragt die Linke nämlich auch. Derzeit laufen noch die Beteiligungsworkshops für Kinder und Jugendliche, die von der Stiftung Digitale Chancen bundesweit durchgeführt werden, um die Perspektiven junger Menschen zu Kinder- und Jugendmedienschutz einzufangen. In der Antwort zur Kleinen Anfrage von der Linken führt die Bundesregierung auf, dass gerade mal 25 junge Menschen an den beiden bisher durchgeführten Workshops teilgenommen haben. Das ist angesichts der mehr als 10 Millionen Kinder und Jugendlichen unter 14 in Deutschland sehr wenig, obwohl die Stiftung dezentral, Achtung, sogar in Ostwestfalen und ganz richtig in Kooperation mit PartnerInnen vor Ort aus Verbänden und Vereinen diese Workshops gestaltet. Also dahingehend machen die das alles richtig. Drei weitere Workshops haben jetzt nach diesen ersten beiden, die in der Anfrage angeführt werden, stattgefunden. Da wissen wir nicht, wie viele teilgenommen haben. Einer fehlt noch, nämlich der 6. und letzte am 20. April in Potsdam. Und deshalb spreche ich hier auch mal eine ausdrückliche Einladung aus. Wenn ihr Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren aus Brandenburg oder Berlin kennt, fragt sie, ob sie sich am 20. April beteiligen wollen. Den Link findet ihr in unseren Shownotes und wie immer in unserem WhatsApp-Channel. Und das Thema geht auch noch weiter. Es wird ein Jahr des Social-Media-Verbots. Der Über- und der Unterbietungskampf in Sachen Jugendmedienschutz, der geht nämlich auch weiter. Jetzt will auch die Vorsitzende der Grünen in Bayern, Katharina Schulze, eine Altersgrenze, Achtung, neues Alter, ab 13. Ganz neue Zahl, super spannend. Liegt es vielleicht daran, dass Markus Söder ganz grundsätzlich gegen Altersgrenzen ist? Man weiß es nicht.
Ich habe gerade so gedacht, wir könnten ja auch mal 12,5 fordern. Dann hätten wir auch was Exklusives. Man kann einfach
lass eine Kampagne machen.
Ja, dann so kommt man ja scheinbar ins Gespräch. Wie auch immer, wir bleiben auf jeden Fall am Thema dran, verlinken euch einen lesenswerten Artikel von netzpolitik.org in den Shownotes und berichten dann, sobald wir mehr wissen, wenn die ersten Ergebnisse im April publik werden, wenn der JFMK-Leitantrag im Mai dazu verabschiedet wird. Und wer sich auch auf europäischer Ebene was getan hat, denn dort gibt es schließlich auch noch eine Expertin-Kommission. Und in Mecklenburg-Vorpommern, denn da hat vergangene Woche auch die ganz eigene Kommission getagt. Wir gehen in die Schlusskurve dieser Folge mit drei ganz großen jugendpolitischen Themen, die gerade aktuell sind. Und ich frage mich ja, Anna, was ist denn bei dir aktuell in den nächsten 2 Wochen los?
Ich gehe auf Tournee, könnte man sagen. Ich versuche es mal zusammenzukriegen. Ich habe Sachen ins Skript geschrieben und habe dann gemerkt, nee, das ist noch viel mehr. Aber es ist Leipzig, Würzburg, Düsseldorf, Bad Kreuznach, Mannheim auf jeden Fall. Und irgendwas zwischendrin habe ich vergessen. Da ist so alles dabei von Workshops, Vorträge, Moderationen, von Lobbyarbeit für die kommunale Jugendarbeit über den Neutralitätsmythos hin zu Jugendbeteiligung und kultureller Bildung. Also da ist sehr viel Schönes dabei. Ich freue mich sehr und drücke mir selber die Daumen, dass einfach nirgends gestreikt wird, nirgends irgendwie Oberleitungen runterkommen und dass ich das gut schaffe, im ÖPNV in Deutschland von A nach B zu kommen. Und bei dir so?
Ja, nach den letzten zwei ruhigeren Wochen geht's jetzt wieder los. Die Reisezeit beginnt wieder. Ich bin in Köln und spreche mit einem unserer Vereine darüber, ob man denn neutral sein muss oder nicht. Also auch Neutralitätsmythos. Bin in Hamburg bei KollegInnen der evangelischen Jugendarbeit aus dem Bereich Lübeck-Lauenburg. Da freue ich mich schon drauf. Und auch ein Highlight wird sicherlich eine CVM-Tagung mit 20 engagierten Menschen, die sich mit dem Thema Extremismus und Populismus nochmal im eigenen Verband beschäftigen und schauen, wie wir es da gut aufstellen können. Viel unterwegs, aber ich freue mich sehr auf die nächsten zwei Wochen.
Ja, wir sind zwar viel unterwegs, aber wir haben natürlich auch immer Zeit für diesen Podcast und wir nehmen uns auch die Zeit. Hier also nur Jendrik und ich, wir haben kein weiteres Team, es sind nur wir beide, wir machen das ehrenamtlich nebenher, es ist Sonntagabend. Wir machen das wahnsinnig gerne. Und das ist aber nur möglich, wenn ihr uns ein bisschen anfeuert dazu. Wir wollen unabhängig bleiben, wir wollen kein Geld, ihr sollt uns jetzt nirgends irgendwie auf Steady oder so unterstützen. Aber es hilft uns unglaublich, wenn ihr uns Bewertungen auf der Podcast-Plattform eurer Wahl gebt, in Form von Sternen zum Beispiel. Und noch besser, weil viel Sterne sind toll, aber noch besser sind so Textbewertungen, also hey, das ist ein Podcast, den höre ich jeden Tag, wenn ich zur Arbeit oder jede Woche, wenn ich zur Arbeit fahre. Super Podcast, Daumen hoch. Also gebt uns gerne Unterstützung, ein bisschen Rückenwind für das, was wir hier als ehrenamtliches Projekt machen, damit wir auch, ihr habt es heute gemerkt, wir sind wirklich an top aktuellen Themen dran. Das können wir nur machen, wenn ihr uns ein bisschen, also seid unsere Cheerleader an dieser Stelle. Das hilft uns wirklich sehr. Unsere nächste Folge, das ist dann Folge 59, erscheint am 27. April. Auch da kann ich sagen, haben wir schon wieder ein total tolles Thema. Das wissen wir jetzt schon, aber wir verraten es nicht hier. Ihr werdet es aber im WhatsApp-Channel schon vorher mitkriegen. Denn da spoilern wir immer vorher das aktuelle Thema der neuen Folge. Passt gut auf euch auf, kommt gut weiter durch den April und ich sag mal bis zum nächsten Mal. Tschüssi!
Tschüss!
Berufsjugendlich ist ein Podcast für alle, die jugendpolitisch aktiv sind, mit jungen Menschen arbeiten oder sich für die Interessen junger Menschen einsetzen.
Produktion, Redaktion und Moderation Anna Grebe und Jendrik Peters. Berufsjugendlich ist eine unabhängige Eigenproduktion und wir freuen uns über eure Abos und Bewertungen auf Spotify, Apple, Podigee, Deezer und überall dort, wo es Podcasts gibt. Alle 14 Tage gibt es eine neue Folge.
Ihr findet uns auf Instagram unter @medien.politik.partizipation und @erjendrik.